D-Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien. Der Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Er lässt grüßen. Eric Schmidt besucht wieder die Deutschen, wie der Google-Manager auf Image-Tour für den Konzern ist. BuzzFeed postet jetzt Katzen für die Deutschen, wie die Webseite jetzt auch hier durchstarten möchte. Wired versucht es wieder bei den Deutschen, wie die Zeitschrift jetzt noch einmal sich selbst neu erfindet. Und Christoph Käse besucht uns heute Abend, wie der Axel Springer Manager das Silicon Valley sieht. Guten Abend, Herr Käse, schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, schönen guten
Abend, hallo. Das sind unsere Themen heute Abend für eine Stunde Was mit Medien. Kommt heute von unserem Bundespräsidenten Joachim Gauck. Er war in dieser Woche als Festredner in der Bundespressekonferenz in Berlin, denn die Bundespressekonferenz wird in diesen Tagen 65 Jahre alt. Gauck nahm dies zum Anlass, mahnende Worte an uns Journalisten zu richten. Dabei sprach er vor allem die Beschleunigung der Informationsvermittlung und ihre Folgen für den Journalismus an. Zitat: Nie konnten Journalisten sich schneller und tiefschürfender informieren. Nie mussten sie aber auch Informationen schneller verarbeiten. Nie mussten sie in kürzerer Zeit die Glaubwürdigkeit ihrer so schnell erreichbaren Quellen prüfen und sich dann ein eigenes Urteil bilden. Wir alle müssen umgehen lernen mit der beständigen Zunahme verfügbarer Informationen und ihrer beschleunigten Verbreitung. Wir müssen umgehen lernen mit der wachsenden Verfügbarkeit von Informationen an jedem Ort und zu jeder Zeit. Und wir müssen unter veränderten Bedingungen neu lernen, die Seriosität von Informationen und Quellen kritisch zu hinterfragen. Darin liegt eine besondere Verpflichtung für den Online-Journalismus und zugleich auch eine große Chance. Kommt heute von Herrn Pähler und ich lese sie gerade vor, weil die Leitung zu ihm noch nicht ganz steht. Deswegen darf ich das mal in Vertretung für Herrn Pähler vorlesen. Er sagt: Ich gebe zu, die Rede unseres Bundespräsidenten hat mich beeindruckt. Vielleicht auch, weil ich meinerseits etwas vorurteilsbehaftet von Joachim Gauck eine solche ausgewogene und durchdachte Sicht auf die Digitalisierung des Journalismus nicht erwartet hätte. Schließlich ist Gauck nicht gerade das, was man ein Digital Native nennen würde. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass er anders als viele andere Politiker seiner Generation der Versuchung widerstanden hat, gerade im Kreise vieler Printjournalisten in der Bundespressekonferenz das Internet als den Todbringer des guten alten Journalismus darzustellen. Vielmehr hat er klug zweifellos vorhandene Herausforderungen beleuchtet und Probleme benannt, aber er hat auch klar die Chancen der Digitalisierung für den Journalismus erkannt.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien, das aktuelle Medienmagazin. Seit 10 Jahren gibt es jetzt dieses Format hier und wir haben heute eine sehr interessante Situation, die hatten wir noch nicht. Das ist ja auch so ein bisschen eine kleine Jubiläumssendung für uns heute Abend. Der Herr Pähler ist uns zugeschaltet aus Münster. Wir sitzen hier in Berlin und wir hören ihn, aber er hört uns nicht. Wir versuchen ihn jetzt gerade per Telefonrückleitung, so wie man das mit Korrespondenten im Fernsehen sieht, dass sie per Telefon, wenn sie sich das immer anhalten, dann auch dazugeschaltet sind. Und wir versuchen ihn jetzt mal gerade noch ganz kurz hier zu uns zu holen. Und dann könnte er uns hören. Guten Tag, Herr Pähler. In die Korrespondentensituation, kannst du uns hören? Herr Pähler, er tippt. Ja, er schreibt, wir haben so einen kleinen Chat und er schreibt da rein, könnt ihr mich übers Telefon holen, damit ich hören kann. Und jetzt gibt er gerade eine Festnetznummer durch. Die geben wir gleich mal weiter. Und dann an dieser Stelle machen wir es einfach inhaltlich weiter. Und den Herrn Pähler kriegen wir auch noch hin. Ich freue mich aber, Christoph Käse, dass Sie heute bei uns persönlich zu Besuch sind, hier bei Was mit Medien. So kann es manchmal gehen, ne?
Dann auch ja, und das gehört bei Jubiläumssendungen auch dazu. Ich habe das ja miterlebt, damals noch die Taufe vor 10 Jahren, als Was mit Medien begonnen hat. Eine Weile ist es dann ja auch bei Welt Online, als ich Chefredakteur gewesen bin, gelaufen und jetzt beim richtigen Radio angekommen, hier in einem richtigen Studio bei Deutschland Radio Wissen. Tolle Sache.
Und seitdem ist auch einiges passiert, über das wir heute noch sprechen wollen. Wir wollen nämlich mit Ihnen zusammen ein bisschen in die Vergangenheit gehen. Nicht so weit, als wir bei Welt Online waren, sondern zu der Zeit zurück, als Sie im Silicon Valley waren, um dann auch vielleicht Probleme der Gegenwart, aber auch vielleicht Hoffnung der Zukunft ein bisschen gemeinsam klären zu können. Aber bevor wir das in dieser Stunde machen, haben wir uns nochmal vorgenommen, uns auch die Themen der Woche, die medialen Themen der Woche nochmal schön zusammenzufassen. Es ist einiges passiert. Ich weiß nicht, was war Ihr Medienthema der Woche?
Ich finde BuzzFeed sehr, sehr interessant. Ist ja auch gerade schon angesprochen worden. BuzzFeed ist ja lange verlacht worden als das Sammelmedium für tanzende Katzen und witzige Hundefotos. Man macht es sich aber zu einfach, wenn man BuzzFeed einfach so abwehrt. bewertet. Hinter BuzzFeed steckt ja eine ganz besondere Architektur, nämlich sortiert werden die Nachrichten und Beiträge auf diesem Medium nach den Rückkopplungssignalen des Publikums. Unter jedem Artikel kann man angeben, diese berühmten Symbole, Laugh Out Loud oder Oh My God, und es gibt auch ein paar vulgärere Ausdrücke. Und danach wird dann auf der ersten Navigationsebene der Inhalt sortiert. Man kann also ganz bewusst sich Sachen anzeigen lassen, die lustig waren, die Empörung ausgelöst haben, die Mitgefühl ausgelöst haben. Das ist eigentlich eine Mechanik, wie man sie auch bei nicht-boulevardesken Medien sich vorstellen kann. Da kann man sich sogar Literaturzeitschriften und sogar Philosophiezeitschriften vorstellen, die so funktionieren.
Und die Zahlen, die sind auch ja wirklich sehr spannend. BuzzFeed gibt an, jetzt aktuell 150 Millionen Nutzer zu haben. 50% der Inhalte werden mobil abgerufen. 75% der Besucher kommen über Social Media. Die Hälfte der Besucher sind zwischen 18 und 34. Und mehr als 50 Millionen Besucher kommen auch mittlerweile schon außerhalb der USA. Das sind Zahlen, die beeindrucken.
Die sind beeindruckend. Und was mich auch journalistisch beeindruckt, dass sie neben diesem doch relativ boulevardesken Teil, der nicht ganz leicht zu machen ist, da muss man auch Anerkennung für zollen, aber neben diesem boulevardesken Teil eben auch einen wirklich anspruchsvollen Reportage- und Longform-Teil aufgebaut haben. Sie haben eine richtig fundierte Abteilung für Longform-Journalism gegründet, die ganz beeindruckende Beiträge, übrigens auch investigative Arbeiten, veröffentlicht. Da liegt viel Ehrgeiz von Jonah Peretti und seinem Team. Und ich glaube, das ist in der öffentlichen Wahrnehmung noch gar nicht so richtig angekommen.
In Deutschland, da gibt es noch kein Longform-Journalism. Da geht es erstmal noch mit Lifestyle-Themen los. Das Team rund um Chefredakteurin Juliane Leopold hat gestern die deutsche Variante von BuzzFeed vorgestellt, auch hier in Berlin. Und ich habe sie dann gefragt, welche Inhalte die deutschen Besucher jetzt zunächst einmal dann auch tatsächlich abrufen können.
Es gibt jede Menge Posts über deutsche Identität, Quizze über, was es heißt, deutsch zu sein, was es heißt, vielleicht aus einer bestimmten Region in Deutschland zu kommen oder ein bestimmtes Alter zu haben. Es gibt viele Posts, die vielleicht einen einfach amüsieren, die einem Freude machen und natürlich auch eine gehörige Menge Katzen-Content.
Sind deutsche Katzen anders als internationale Katzen?
Deutsche Katzen sind deutlich ordentlicher als amerikanische Katzen. Sie trinken Bier gerne und ihre Häuser sind vielleicht mit Fachwerk eher als mit anderen Dingen.
BuzzFeed.com in Deutschland stellt sich ja hier heute Abend vor in Berlin. Wer steckt hinter dem Team? Wie groß ist es?
Und wir sind zu viert und wir arbeiten in Berlin. Zum Team gehören Sebastian Fiebrich, Nina Scholz und Philipp Jana. Das sind alles Leute, die selber coole Sachen online auf die Beine gestellt haben, sodass ich auf sie aufmerksam wurde und gesagt habe, das sind die Richtigen.
Soweit dann Juliane Leopold, Chefredakteurin von BuzzFeed Deutschland. Schön mit den deutschen Katzen, die sie da noch mit beschrieben hat. Aber dann bin ich mal gespannt, wie das sich weiterentwickelt. Sie haben schon angekündigt, auch tatsächlich die News-Inhalte in einiger Zeit auch in Deutschland starten zu wollen. Also dann gibt es mehr als Lifestyle-Inhalte. Das war eins der Themen in dieser Woche, die wir uns angeschaut haben. Ich glaube, viel Beachtung gab es auch für einen Besuch aus den USA. Eric Schmidt war in Deutschland. Für 2 Tage war er in Berlin. Der Ex-Chef und jetzt ja im Aufsichtsrat von Google tätige, ich würde mal sagen, so etwas wie der Außenminister des Konzerns, also quasi ein Kollege von Ihnen, was die Position angeht. Und er war hier ein bisschen auf Image-Tour. Er hat erst ein Startup besucht, betont, dass die Google-Suche ja dann doch tatsächlich Konkurrenz hat durch Amazon. Mit mehr als 90% Marktanteil kann man das durchaus verstehen, dass er das geäußert hat. Und dann gab es auch noch den Google-Beirat, auf dem dann externe Experten den Umgang rund um die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs beim Thema Recht auf Vergessen besprochen haben. Und dann gab es noch ein Treffen mit einem großen Google-Kritiker, dem Vizekanzler Sigmar Gabriel. Der Bundeswirtschaftsminister hat ja in der vergangenen Zeit sich sehr viel oder kritisch zur Marktmacht von Google geäußert. Herr Käse, wie haben Sie das Treffen von Eric Schmidt und Sigmar Gabriel wahrgenommen?
Man muss sich das so vorstellen, das war der große Veranstaltungssaal, der wirklich groß ist, im Bundeswirtschaftsministerium an der Invalidenstraße in Berlin. Es war gerammelt voll, es war wirklich gepackt. Und auf der Bühne diese beiden Kontrahenten. Sigmar Gabriel hat sich viel Mühe gegeben, nicht aggressiv zu wirken und hat auch viel Lob und Anerkennung gezollt. Aber in den ganz entscheidenden Punkten hat er doch Eric Schmidt sehr deutlich kritisiert und herausgefordert. Und ich will kurz vielleicht einen Dialog erzählen, der mich beeindruckt hat. Eric Schmidt hat gesagt, dass er sehr viel Respekt und Anerkennung für die deutsche Geschichte, sowohl DDR als auch Faschismus hatten, deswegen verstehen kann, dass es eine besondere Sensibilität beim Thema Datenschutz gibt. Und dann sagte Sigmar Gabriel, das ist gut, dass Sie das so sehen, aber warum lesen Sie dann die Mails mit? Dann hat Eric Schmidt geantwortet, ja, wir lesen die nicht mit, das machen Computer und die Computer verstehen die Inhalte nicht. Darauf Gabriel mit einer sehr klugen Antwort, ja, wenn die Computer die Inhalte nicht verstehen, Wie ist es dann möglich, dass Sie die Verbrecher dort ausfindig machen? Kürzlich war dort Kinderpornografie in E-Mails entdeckt worden. Und Gabriel sagte dann wörtlich, das Mitlesen von Mails fällt bei uns in Deutschland unter das staatliche Gewaltmonopol. Das ist Sache des Staatsanwaltes. Dafür braucht er einen entsprechenden richterlichen Beschluss. Das ist nicht Aufgabe eines Privatunternehmens, so sehr wir auch wünschen, dass Kinderpornografie nicht verbreitet wird. Aber das ist nicht die Aufgabe von Google, Mails mitzulesen und Verbrecherjagd zu betreiben. Darauf hatte Eric Schmidt dann keine Antwort mehr. Das war ein wirklich interessanter Dialog, der die beiden unterschiedlichen Vorstellungen beleuchtet und auch klar macht, dass hier ganz offensichtlich ganz unterschiedliche Vorstellungen bestehen, was ein Privatunternehmen darf und was es nicht darf. Es ist, und auch der Meinung schließe ich mich an von Gabriel, nicht die Aufgabe von Privatunternehmen, Hilfs-Sheriff zu spielen und staatsanwaltschaftliche Aufgaben zu übernehmen und das Postgeheimnis zu brechen.
Ist das denn nicht gesetzlich sogar von US-Unternehmen für sie vorgesehen als Vorgabe, dass sie solche Vorfälle melden müssen, sobald sie Kenntnis haben?
Ja, das ist nur so, dass wir in Deutschland sind. Ja. Und Sigmar Gabriel hat gesagt, die Verfassung, ich zitiere jetzt nochmal Gabriel an der Stelle, auch ein kluger Satz, die Verfassung stammt zwar aus analogen Zeiten, aber sie gilt ganz genauso im Internet. Und wir befinden uns auf deutschem Boden, deswegen gilt hier die deutsche Verfassung, dem Wort und Geiste nach. Und in Deutschland gibt es das Postgeheimnis, aus guten Gründen. Und das darf nicht gebrochen werden. Und das gilt natürlich auch im Internet und bei E-Mail.
Aber wenn keine Algorithmen unsere E-Mails lesen würden, hätten wir auch keine Spam-Filter.
Das mag ja alles sein und es gibt immer gute Gründe. Und der bekannteste Grund ist ja, ich habe ja nichts zu verbergen, deswegen kann meine Post mitgelesen werden. Aber das ist genau der Unterschied zwischen Freiheit und Nicht-Freiheit. Die schiere Tatsache, dass ich persönlich nichts dagegen habe, dass meine Mails mitgelesen werden von irgendwelchen Algorithmen, heißt noch lange nicht, dass eine Gesellschaft das Postgeheimnis aufgeben sollte. Da muss man, glaube ich, eine gesellschaftliche Perspektive einnehmen und kann sich nicht nur auf seine persönliche Privatmeinung zurückziehen.
Wir haben noch ein weiteres Thema, was auch in dieser Woche hier stattgefunden hat. Und zwar gab es den Start von einem Magazin. Ich würde eher sagen, ein Neustart. Die Wired ist in den USA wirklich ein sehr großes, angesehenes Tech-Magazin. In Deutschland gab es zunächst auch einen vielversprechenden Start vor einigen Jahren. Dann gab es ein paar weitere Ausgaben, über die kaum jemand berichtet hat. Und in den letzten Monaten gab es so etwas wie einen Schönheitsschlaf. Gerade wird in diesen Minuten hier in Berlin der Relaunch gefeiert. Und bei der Anfangspräsentation war auch mit dabei der Journalist Manuel Koch von wirtschafttv.com. Guten Abend, Manuel.
Herzlich willkommen.
Ja, was will Wired denn jetzt anders machen mit diesem Neustart?
Ja, Nikolaus Röttger, der Chefredakteur, ist ja auch erstmal neu an der Spitze. Er hat viel Erfahrung und man möchte ein Kompass für die Welt im Wandel sein. Dieses Zitat fand ich ganz schön. Also man möchte Themen aufgreifen, die uns beschäftigen und zwar in der digitalen Welt. Die Zukunft des Ich, so heißt die erste Ausgabe, die jetzt im November am Kiosk ist und auch dann auf der Webseite. Und man möchte eine Generation ansprechen, die nennt man Why Not? Also die neugierig ist, die hinterfragt, die gestalten will, die lebendig ist und die auch digital lebt. Kosten wird das Heft erstmal 4,50 Euro. Es gibt auch eine Mitgliedschaft für 45 Euro für 10 Ausgaben. Da gibt es auch noch verschiedene Gäste, Memberships, Modelle. Einzelne Artikel kann man nicht kaufen. Aber ich fand auch ganz interessant, wie vor Ort versucht wurde, das Modell auch plastisch darzustellen. Man hatte also jemanden, der hatte einen Helm auf, der hat so 3D-Sichten gehabt. Man hatte jemanden, der hatte eine Gehhilfe, die zum Beispiel US-Soldaten verwenden, um schneller rennen zu können. Und solche Themen, die in unserem Leben auch wirklich Einfluss haben können und uns direkte Wirkung haben, die hat man da auch dann versucht vorzustellen.
Wie war dein Eindruck?
Ich habe das Heft jetzt hier in der Hand, es hat 140 Seiten und ich finde, es ist anders. Ich habe so ein Heft bisher noch nicht gesehen. Die Themen sind auch anders als vielleicht ein Spiegel oder Fokus, den man so hat. Ich finde es interessant. Ich bin noch ein bisschen skeptisch. Mich muss das noch überzeugen und ich muss die 140 Seiten nochmal genau studieren.
Sagt Manuel Koch. Vielen Dank. Soweit der Themenüberblick über die Medienthemen der Woche. Und Christoph Käse, gleich sprechen wir über Ihr neues Buch, über Ihre Zeit im Silicon Valley hier bei D-Radio Wissen. Was mit Medien, das reisende Medienmagazin. Herr Pähler, bist du jetzt da?
Ich glaube schon.
Du bist da. Herzlich willkommen hier in der Runde. Christoph Käse und ich heißen dich herzlich willkommen. Schön, dass
hallo,
du jetzt da bist.
Hallo, nach Münster.
Ja, guten Abend, Herr Käse. Es ist schön, dass Sie mich in meiner eigenen Sendung begrüßen. Freut mich sehr.
Und ja, herzlich
sehr
willkommen
leid,
zu Hause.
Dass ich quasi akustisch zu spät bin heute.
Herr Pähler, das Silicon Valley, das hat ja auch in den vergangenen Monaten bei uns oft eine Rolle gespielt hier im Medienmagazin. Wie nimmst du das Valley wahr?
Also für mich ist das Silicon Valley doch etwas, von dem eine gewisse Faszination ausgeht. Vielleicht aber auch, weil manches aus der Distanz schwer zu greifen ist und vielleicht eben auch so ein bisschen mystisch ist, ist immer so mein Eindruck. Und auf jeden Fall ist es irgendwie ein Pulsgeber unserer Zeit, von dem Innovationen zu uns rüberkommen auch, die wir, glaube ich, selbst nicht in der Lage sind, hier so auf den Weg zu bringen. Ist immer so mein Eindruck.
Ich finde, das Silicon Valley ist auch zum Wallfahrtsort für deutsche Medienmanager geworden. Und mit einer der ersten war auf jeden Fall auch der Axel Springer Verlag. Kai Diekmann war da, ihm folgte dann Christoph Käse, viele weitere Springer-Angestellte. Und die Erfahrung von Christoph Käse, die gibt es jetzt als Buch.
Das Buch heißt Silicon Valley, was aus dem mächtigsten Tal der Welt auf uns zukommt. Ist erschienen im Albrecht Knaus Verlag. Und ich muss sagen, das ist eigentlich fast schon schade, dass ich es so sagen muss, aber das einzige Buch, was ich in diesem Jahr in gedruckter Form gelesen habe.
Oh, das ist aber ein großes Kompliment für mich.
Ich habe es ehrlich gesagt, ist das erste Buch, was ich digital komplett durchgelesen habe. Normalerweise greife ich eher zum Buch. Interessant, dass wir da die Rollen getauscht haben. Herr Käse, Sie beschreiben das Silicon Valley als den Ort, an dem unsere Zukunft erfunden wird. Also, dass es da eine kleine Elite gibt, die bestimmt durch ihre Erfindungen, ihre Finanzkraft, ihrem weltweiten Erfolg der Technologie einfach so unseren Alltag, der wird dadurch geprägt. Hatten Sie vor Ihrer Reise das Gefühl, die Party, die findet mittlerweile woanders statt und nicht mehr an den Stellen, wo die hiesigen traditionellen großen Medienplayer tätig sind?
Ja, absolut. Und wir haben natürlich in den Jahren davor vielfach versucht, dort in Silicon Valley zu kommen, Kontakt aufzunehmen. Und das geht ja auch. Man kann ja hinreisen, man kann solche Reiseunternehmen sich ein eigenes Bild verschaffen. Bloß man kommt nicht wirklich rein. Mir kam das immer vor wie Reisen nach Südafrika, wo man auch versucht, die Big Five innerhalb von wenigen Tagen zu sehen, also die Giraffe und den Büffel. Und das geht natürlich, klar geht das, dass man Amazon, Twitter, Google, Apple etc. Facebook besucht. Aber man begreift nicht wirklich, was als nächstes auf uns zukommt. Man sieht die großen Riesen, die heute schon groß sind. Das ist ein Stück weit wie Autofahren mit dem Rückspiegel. Man schaut aber nicht nach vorne und sieht nicht, was als nächstes kommt. Und wir haben gemerkt, dass man nur, wenn man dort wohnt, tatsächlich Zugang bekommt und das Valley versteht. Und das entfaltet sich dann. Ich bin ein halbes Jahr da gewesen, vor den eigenen Augen. Ich habe lange gebraucht, um wirklich zu begreifen, wie es funktioniert. Warum gründen die Gründer, wie sie gründen? Wie wird es finanziert? Wie kommt diese Geschwindigkeit zustande? Warum sind die Produkte so gut? Das hat wirklich lange gedauert, bis mir das eingeleuchtet ist, bis ich es wirklich richtig verstanden hatte. Und deswegen ist mein Eindruck, viel kürzer als ein halbes Jahr kann man es nicht machen. Man muss eigentlich dort dauerhaft sein.
Das heißt aber auch, es gab nicht einen Moment, in dem es quasi plopp gemacht hat und die Erkenntnis war da bei Ihnen, sondern das war ein Prozess, der gewachsen ist über dieses halbe Jahr.
Das waren viele Momente, in denen es plopp gemacht hat. Und nehmen wir zum Beispiel die Finanzierung, wie eigentlich das Finanzierungsmodell mit Wagniskapital funktioniert. Da macht es am Anfang einen kleinen Plop und dann macht es mittendrin eine ganze Reihe von Plops. Aber ich persönlich, gebe ich offen zu, habe ungefähr ein halbes Jahr gebraucht, um auch in den feinen Verästelungen, die sind sehr, sehr wichtig, zu verstehen, wie das Finanzierungsmodell im Silicon Valley funktioniert. Und wenn man das dann verstanden hat, dann sieht man auch, wo in Deutschland der Haken liegt, warum das deutsche Silicon Valley in Berlin beispielsweise ganz gut funktioniert, aber niemals abheben wird, wenn es hier nicht deutlich mehr Venture-Kapital gibt. Und wie könnte es geschehen, dass es hier mehr Venture-Kapital gibt? Das erschließt sich, das habe ich versucht in dem Buch zu schildern, eben erst, wenn man das in seinen Verästelungen verstanden hat.
Und das fängt ja schon mit der Kontaktaufnahme, das haben Sie gerade angedeutet, ja schon an. Das heißt, die Kultur funktioniert ganz anders. Wenn man klassisch eine E-Mail hinschreibt, gibt es erstmal keine Reaktion.
Nein, richtig. Genau. Also das Silicon Valley hat ja die virtuelle Kommunikation erfunden. Skype, Voice over IP, E-Mail und so weiter, WhatsApp, das kommt ja alles von da. Aber seltsamerweise, ironischerweise fast, lehnen die Leute, die das gemacht haben, virtuelle Kommunikation fast vollständig ab. Sie mögen das einfach nicht, sondern die mögen dörfliche Strukturen. Die mögen den direkten persönlichen Austausch und sie pflegen einen Kult der Nähe, könnte man sagen. Sie wollen ganz dicht aufeinander sitzen, um sich eng auszutauschen. Und das nicht, weil es eine Marotte wäre oder eine schrullige Art, miteinander umzugehen, sondern weil es die Produkte besser macht, weil man dieses Maß an Geschwindigkeit und Kreativität nur auf die Beine stellen kann, wenn man ganz dicht beieinander sitzt.
Die virtuellen Welten sind out, haben Sie geschrieben in Ihrem Buch.
Ja, im Silicon Valley sind sie out, da werden sie erfunden, aber nicht benutzt.
Und das führt aber dann ja auch dazu, gerade wenn auch ganz schnell Kontakte gemacht werden, dass Informationen ausgetauscht werden, beschreiben Sie auch den Effekt, dass Ideen zum Beispiel gar nicht für sich behalten werden, sondern dass die direkt auch miteinander ausgetauscht werden und weitergegeben werden und dass das eigentlich so dazugehört. Aber wie kommt es denn dann, dass in dieses Biotop dann auch externe neue Einflüsse überhaupt reinkommen? Wie funktioniert das? Weil irgendwie muss es sich auch weiterentwickeln.
Ja, weil das Biotop ist einerseits geschlossen, auf der anderen Seite ganz offen. Wenn man dorthin kommt, wird man sofort aufgenommen. Man bekommt in einer unglaublichen Geschwindigkeit Kontakt. Ganz junge Leute, zum Beispiel Katalin Voss, der ist als 15-jähriger Programmierer in Silicon Valley gekommen und hat dort einfach angefangen und hat schon ganz früh für ganz etablierte Unternehmen wie Apple arbeiten können. Man findet sofort viel schneller Anschluss, als man das beispielsweise in München, Berlin oder Stuttgart finden würde. Aber man hat halt nur Anschluss, wenn man dort ist. Aus dem Auge, aus dem Sinn. Wenn man nicht dort persönlich anwesend ist, bekommt man nicht den Anschluss. Und wenn man den Anschluss hat, stellt man eine extreme Offenheit fest. Selbst die ärgsten Konkurrenten tauschen, besonders bei den kleinen Unternehmen, Informationen aus, diskutieren miteinander, verraten sich Geschäftsgeheimnisse, weil sie in der ständigen Furcht leben, ihr Projekt, ihr Produkt könnte veraltet sein, wenn es auf den Markt kommt.
War diese Offenheit für Sie persönlich auch überraschend, quasi als deutscher Verlagsmanager, der in das Silicon Valley gegangen ist?
Also in Deutschland ist man nicht gewohnt, in den ersten 5 Minuten eines Gespräches Fragen zu stellen, wie zum Beispiel, wie viel Geld habt ihr gerade auf dem Konto, was ist dein persönliches Einkommen, wie viel zahlst du deinen Mitarbeitern, woran arbeitet ihr gerade, was ist eure nächste Produktversion, mit welchen Problemen kämpft ihr? Solche Fragen werden in den ersten 5 Minuten eines Gespräches im Staccato abgeschossen und man bekommt sie dann auch in gleicher Formulierung fast schon wieder zurück, sodass nach 10, 15 Minuten die wichtigsten Fakten auf dem Tisch liegen und dann ein wirklich ganz offener Dialog über Produkte und Entwicklungspfade geführt werden kann. Und diese kritische Auseinandersetzung mit den gleichbegabten Mitarbeitern der Konkurrenz macht die Produkte besser. Übrigens hat Hasso Plattner, der Gründer von SAP, kürzlich in einem Interview mit der Welt am Sonntag gesagt, dass er sogar darüber nachdenkt, den Standort Walldorf, also die Gründungsstätte, die Geburtsstätte von SAP in Walldorf zu schließen, weil dort zu wenig intellektueller Influx stattfindet, weil dort alle bei SAP arbeiten und jeder sozusagen in der SAP-Blase gefangen ist, also in deren Vorstellung, wie Produkte sein sollten, was er braucht. SAP hat im Silicon Valley 3.500 Leute in einer Entwicklungsstätte, ist Austausch mit Leuten, die in anderen Firmen arbeiten. Erst dann werden Produkte richtig gut.
Was glauben Sie, inwieweit die Ideen, die Sie dort mitgenommen haben, auch hier funktionieren würden? Also wenn man nehmen wir mal Berlin auch als Standort, wird ja auch gerne als Startup-Standort mit gehandelt. Wenn man an gewissen Schrauben drehen würde, könnte man hier eine ähnliche Umgebung schaffen?
Die Umgebung ist erstaunlich ähnlich. Ich führe die hohe Geschwindigkeit, die hohe Kreativität im Silicon Valley gar nicht auf irgendeine Form von Nationalcharakter zurück. Das kann schon deswegen nicht sein, weil ganz, ganz viele Leute im Silicon Valley gar nicht Amerikaner sind, sondern die kommen von überall aus der Welt. Das ist so eine Art Genius Loki, der dort eben herrscht, der aber auch hier in der Berliner Startup-Szene, auch in München, in Hamburg in gleicher Weise herrscht. Was aber eben fehlt hier, um es wirklich zum Erfolg zu bringen, sind andere Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel Universitäten, die wirklich beim Gründen helfen, guter Technologie- und Wissenstransfer aus den Universitäten, aber vor allen Dingen auch Venture-Kapital und die entsprechenden Finanzierungsbedingungen, also gesellschaftsrechtliche Art, steuerrechtliche Art, um Venture-Kapital Wind unter die Flügel zu blasen. Das fehlt. Gäbe es das hier, hätten wir die besten Voraussetzungen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist noch, da spielt die amerikanische Kultur schon eine wichtige Rolle. Konsumenten, die bereit sind, neue Dinge auszuprobieren. Das ist ungeheuer wichtig. Daran hapert es in Deutschland. Der deutsche Konsument ist konservativer. Im Schnitt gibt Ausnahmen. Als der amerikanische Konsument. Und das ist ganz wichtig für junge Unternehmen, dass es Kunden gibt, sowohl Geschäftskunden als auch Privatkunden, die bereit sind, mal was Neues auszuprobieren, die sagen, oh, das ist ja toll, das ist neu, das hat noch niemand gehabt, das will ich jetzt auch haben. Der Deutsche fragt dann eher soll ich das jetzt kaufen? Wer weiß, ob die Firma in einem Jahr noch da ist. Und wenn ganz viele Leute das fragen, ist sie wirklich in einem Jahr nicht mehr da.
Das hört sich jetzt etwas pessimistisch an. Glauben Sie, dass sich das ändern lässt?
Das lässt sich ändern, aber nur mit einer großen Willensanstrengung. Pessimismus, wissen Sie, ich mache eine ganze Reihe von Veranstaltungen jetzt zu dem Buch, und in jeder Veranstaltung steht immer irgendein junger Unternehmer auf und schildert seine ziemlich gute Geschäftsidee. Bisher waren das immer gute Ideen, und sagt, er findet kein Geld und will jetzt meinen Rat wissen, soll ich es in Deutschland weiter versuchen oder soll ich ins Flugzeug steigen und nach Amerika fliegen? Und da könnte ich jetzt die patriotische Antwort geben, die hieße, versuch's weiter, bewirb dich bei der KfW, frag die Sparkasse oder find irgendeinen Business Angel. Aber wenn ich dem jetzt wirklich, und das mache ich dann meistens, meinen ehrlich persönlichen Rat gebe, weil da geht's ja auch um Schicksale und Entwicklungspfade, dann muss ich sagen, kaufen Sie sich ein Ticket und fliegen Sie in Silicon Valley. Weil es wimmelt dort von Deutschen. Die Deutschen stellen dort mit die größte Auswanderungsgruppe dar. Und wenn Sie sich nur mal die Namen, ich meine, Peter Thiel ist Deutscher, der Gründer von PayPal, Alex Karp, deutschstämmig, der Palantir entdeckt hat, aber auch zum Beispiel Florian Leibert und Tobias Knaub, die vorher bei Airbnb und Twitter gearbeitet haben, Cloud-Spezialisten, und die sich jetzt mit Mesosphere selbstständig gemacht haben und eine neue Cloud-Software produzieren und dafür Dutzende von Millionen Dollar Startkapital von Marc Andreessen von Andreessen Horowitz bekommen haben. Das sind Leute, die deren Leben einfach anders verlaufen würden, wenn sie hier blieben. Deswegen der ehrliche persönliche Rat, also der ist vielleicht unpatriotisch und vielleicht auch übertrieben pessimistisch, ist, wenn ihr es wirklich wissen wollt, müsst ihr rübergehen.
Und spannend wird es ja auch, vielleicht kommen sie dann ja durch den Erfolg dort wieder zurück, indirekt, wenn wir gucken, auch wie unser Alltag durch die Silicon Valley Firmen mitgeprägt wird.
Auch da wieder freue ich mich ja, wenn ich auch gerade im öffentlichen Rundfunk hier Standortoptimismus verbreiten kann. Es ist bloß leider meistens nicht so. Und das beste Beispiel, da ist ja Andreas von Bechtolsheim, der Gründer von Sun, der viele Interviews auch zu dem Thema gibt, warum kommen Sie eigentlich nicht nach Deutschland zurück? Und er argumentiert ganz klar, es fehlt die Dichte an Talenten, und die Dichte an Talenten ist deswegen nicht vorhanden, weil das Kapital fehlt. Es fehlen Universitäten, die ähnlich wie Stanford oder Berkeley tatsächlich beim Gründen helfen und eine solche Kultur erzeugen. Der ist viel berufener als ich, darüber zu urteilen, ob man wieder zurückkommen sollte oder nicht. Viele kommen eben nicht zurück.
Ich würde gerne noch über zwei Begriffe mit Ihnen sprechen, über das sich selbst neu erfinden, das Pivoting, aber auch Disruptive als Wort. Ich glaube, das ist, sind zwei Begriffe, die man unbedingt auch noch mit diskutieren sollte, wenn wir über Silicon Valley reden. Und mir bleibt wirklich eine Begebenheit sehr im Kopf in Ihrem Buch, als ein Chef eines industriellen Unternehmens Sie angerufen hat und er gesagt hat, ich muss auch ins Valley, ich möchte verstehen, wie Sie auch meinen Industriezweig kaputt machen werden dort. Und er hat auch wirklich von kaputt machen, glaube ich, oder zerstören gesprochen. Und da habe ich so gedacht, wie kommt er darauf, dass auch sein Zweig betroffen sein wird? Und das fand ich ganz interessant. Und da habe ich mich gefragt, vielleicht können Sie die Geschichte gleich nochmal kurz zusammenfassen, aber wenn tatsächlich etwas Neues im Silicon Valley entsteht, ist das Bewusstsein dabei, dass andere Industrien oder Geschäftsbereiche kaputt gemacht werden? Ist das Ziel oder ist das einfach nur eine Wirkung?
Genau, nein, das ist gar kein Bewusstsein, das ist schon Bewusstsein, aber es ist volle Absicht. Das Silicon Valley ist darauf spezialisiert, den sogenannten Mittelmann rauszuschneiden, also Geschäftsmodelle zu errichten, die bestehende Wertschöpfungsketten mit Stumpf und Stiel ausrotten und an ihre Stelle neue Wertschöpfungsketten setzen. Also das versteht man unter Disruption. Disruption bedeutet, in einem unterbrecherischen Wandel, das Gegenteil von Disruption ist erhaltende Innovation, also tatsächlich das abzuschaffen, was heute da ist. Also Spotify zum Beispiel wirkt disruptiv auf die CD. Weil es ein ganz anderes Preismodell ist, es ist ein Flatrate und man muss nicht mehr in den Laden gehen, um sich das zu kaufen. Das ist geradezu die Absicht, und das ist übrigens auch das Finanzierungsmodell. Das lohnt sich für Venture-Kapitalisten deswegen, Geld in solche Firmen reinzugeben, weil die in ganz besonderer Weise komplett neue Wertschöpfungsketten erzeugen und sich selber dort hineinsetzen können. Deswegen lohnt es sich. Dieser Manager, der Deutsche, war übrigens Gisbert Rühl, der Chef von Klöckner, größter Stahlhändler in Europa, und der kam an und besuchte uns im Silicon Valley mit der klaren Absicht, dort Wege zu finden, sein eigenes Unternehmen zu zerstören. Natürlich will er das nicht zerstören, sondern er will es retten. Aber um es zu retten, muss er verstehen, wie es zerstört werden könnte. Was macht er jetzt? Er hat diese Zerstörungsidee, die er in wenigen Tagen dort entwickelt hat, mitgenommen, und er setzt sie jetzt um. Er möchte sein eigener Zerstörer sein, um in Zukunft noch im Geschäft zu bleiben. Und diesen Ansatz, sich selber zerstören wollen, um überleben zu können, den verfolgen noch nicht so richtig viele Unternehmen. Und sie hatten gerade auch das Schlagwort Pivoting angesprochen. Das heißt, eine radikale Wende zu absolvieren. Was wir ja immer wieder feststellen, gerade bei Startups, ist, dass Businesspläne eigentlich nie wahr werden. Deswegen kommt es Investoren im Silicon Valley eigentlich gar nicht auf Businesspläne an. Ich habe ganz viele Investoren getroffen, die gucken noch nicht mal auf Businesspläne. Die wollen nur wissen, wie das Team ist. Und zwar nicht jedes einzelne Mitglied, sondern wie die als Team zusammenarbeiten. 3 Leute. Und die wissen, dass es nie so kommen wird, wie die sich das ausmalen. Also wollen sie erahnen aus der sozialen Interaktion dieser 3 Leute, wie dieses Team sich verhalten wird, wenn alles, was sie bisher erarbeitet haben, nach 1 Jahr weggeworfen werden muss, weil sie eine radikale Wende in ihrem Geschäftsmodell aufgrund der Marktbedingungen absolvieren müssen. Fliegt das Team auseinander oder bewältigen sie diese Identitätskrise? Das ist das absolut entscheidende Erfolgskriterium. Leute, die sich verlieben in ihre eigenen Ideen und glauben, die Wirklichkeit müsse sich nach ihnen richten, scheitern. Leute, die bereit sind, ihr Herzblut fließen zu lassen und eine enorme Wende zu absolvieren, um sich der Wirklichkeit anzupassen, die sind erfolgreich.
Wir reden gleich weiter mit Christoph Käse und zwar über sein Buch, das da heißt Silicon Valley. Wir stellen es vor hier heute Abend in Was mit Medien bei D-Radio Wissen. Was mit Medien, das lesende Medienmagazin bei D-Radio Wissen. Unser Gast Christoph Käse hat 2013 für mehrere Monate im Valley gelebt, um Antworten zu finden, um diesen Ort kennenzulernen und auch etwas mitzubringen. Und seine Erfahrungen stehen jetzt in dem Buch Silicon Valley, was aus dem mächtigsten Tal der Welt auf und zu kommt.
Und in diesem Buch, da bezeichnet Christoph Käse das Verhältnis zwischen seinem Arbeitgeber, der Axel Springer AG, und Google als Frenemies, also quasi als ein Verhältnis, so eine Mischung aus Freunden und Feinden. Gemeinsam verdienen die beiden quasi Millionen, streiten aber auch über Marktmacht, Deutungshoheit und auch das Leistungsschutzrecht. Herr Käse, kann man da sagen, das ist auch so ein bisschen das Prinzip, was sich liebt, das neckt sich?
Das ist vielleicht etwas verharmlosend und ob ich jetzt von Liebe gleich sprechen würde, weiß ich nicht, das ist ein großes Wort, aber wir sind Geschäftspartner in vielen Punkten, aber in anderen Punkten sind wir einfach uns darüber einig, dass wir uns uneinig sind und das gehört sich auch so, weil jede neue Technologie bringt es mit sich, dass diskutiert werden muss, wie sie gesellschaftlich eingeordnet wird, welche Rahmenbedingungen es gibt und wir stecken mitten in dieser Debatte, das gab es immer, das gab es bei Beginn des Flugverkehrs, bei Beginn des Radios, bei Beginn des Fernsehens. Solche Debatten gab es immer und die sind auch nicht technologiefeindlich, sondern eine Gesellschaft muss immer lernen, umzugehen mit neuer Technik. Sonst ist die Technik auch nicht produktiv einsetzbar und das erleben wir gerade und da befinden wir uns bei einigen Punkten, aber längst nicht bei allen, zum Beispiel beim Thema Urheberrecht, Copyright auf unterschiedlichen Positionen, aber ich finde das auch ganz belebend und produktiv.
Vielleicht, wenn Sie schon hier sind, können wir vielleicht mal gerade über den letzten Stand beim Leistungsschutzrecht reden. In der vergangenen Woche, zu dem Zeitpunkt hatte Google angekündigt, ich glaube vergangenen Donnerstag war es, dann auch die Snippets und Bilder aus Google News rauszunehmen von den Angeboten, die sich durch die VG Media vertreten lassen. Axel Springer ist natürlich auch mit dabei und jetzt ist das Ganze vertagt worden. Das heißt, findet da jetzt eine neue interne Diskussion statt?
Nein, es ist nur einfach vereinbart worden, dass man eine Woche mehr Zeit hat. Also Fristverlängerung, wie es bei solchen juristischen Verfahren durchaus üblich ist. Und die nächste Frist, also die jetzt gesetzte Frist, endet in der nächsten Woche. Und die in der VG Media vertretenen Verlage, wozu auch unser Haus gehört, ich bin auch Beirat der VG Media, werden in angemessener Zeit ihre Reaktionen veröffentlichen.
Glauben Sie, dass die Sorgen, die VG Media jetzt auch jüngst formuliert hat, dass doch einige Verlagshäuser sich quasi von der Marktmacht Googles beeindrucken lassen und möglicherweise der VG Media den so gesehen den Rücken kehren und sich nicht mehr durch sie vertreten lassen, dass das eine berechtigte Sorge der VG Media ist?
Also den Rückenkehr, nein, es tritt ja niemand aus der VG Media, sondern es geht eher darum, die VG Media vertritt ungefähr 50% der gemessenen Reichweite in Deutschland, also der sogenannten IVW-Reichweite und die anderen 50% werden nicht vertreten und man hört eben aus vielen Häusern, dass sie sich nicht vertreten lassen, weil sie einfach Angst haben und dieser Angstfaktor gegenüber einem Monopolisten, der über 95% Marktanteil auf dem Markt der Suche hat, der kann nicht vernachlässigt werden. Deswegen glauben wir auch, dass es sich hier um marktmissbräuchliches Verhalten von Google handelt. Das kann nicht sein, dass ein Marktbeherrscher sich so benimmt, dass diejenigen, die eigentlich auch ein Recht hätten, dieses Recht, das ihnen ja der Bundestag, da kann man ja so stehen, wie man will, aber der Bundestag hat den Verlagen dieses Recht eingeräumt, das stand im Bundesgesetzblatt. Man darf es wahrnehmen und hier wird ein gesetzlich zustehendes Recht von manchen Verlagen aus Gründen der Angst vor Google nicht genutzt. Das das kann ja bei einer so stark marktbeherrschenden Stellung eigentlich nicht Sinn der Sache sein.
Andere Marktteilnehmer haben dann Angebot der VG Media gleich ganz rausgenommen.
Ja, das sind aber keine Marktbeherrscher. Man muss einfach sagen, kartellrechtlich gibt es eben besondere Regeln für Marktbeherrscher. Und auch die Bild-Zeitung ist Marktbeherrscher nach der Definition des Kartellamts. Und wir als Verleger der Bild-Zeitung halten uns an diese Regel. Wir halten uns sogar sehr streng an diese Regel, weil wir sie auch vernünftig finden. Es ist vernünftig, dass Marktbeherrscher diese Stellung nicht missbraucht. Man muss sich auch nochmal klar machen, dass Marktbeherrschung ja nicht verboten ist. Auch Monopole sind nicht verboten. Wenn man durch eigene Leistung, und Google hat exzellente Leistungen gezeigt mit einem ganz tollen Produkt, für das man auch wirklich Bewunderung und Respekt haben muss, hat eine sehr eminente Marktposition aufgebaut, die ans Monopol ranragt. Das ist nicht verboten. Verboten ist nur der Missbrauch dieser Marktmacht. Und das ist das, was wir kritisieren.
Wenn Sie das mit nach Deutschland nehmen, was Sie im Silicon Valley gelernt haben und sich anschauen, wie sich deutsche Medienunternehmen jetzt im Zuge des Digitalwandels verhalten, wie würden Sie das bewerten, die Bereitschaft, sich ins Digitale zu gehen? Sind Sie zu zurückhaltend?
Nicht alle. Fachverlage zum Beispiel sind ziemlich stark schon digitalisiert, aber viele Publikumsverlage noch nicht so richtig stark. Mich hat im Silicon Valley eins wirklich gewundert. Es sind sehr, sehr viele Branchen dort vor Ort. Also alle großen deutschen Autokonzerne haben dort große Entwicklungsabteilungen. SAP, vorhin schon erwähnt, hat 3.500 Entwickler im Silicon Valley. Sogar die New Yorker Börse hat dort mitten an der Hauptstraße eine Vertretung. Samsung hat ein riesiges Entwicklungslabor. Also sind eigentlich alle Branchen da in irgendeiner Weise vertreten. Die einzige Branche, die da richtig fehlt, sind die Medien. Wir dachten, wenn wir da hinkommen, da stellen wir uns hinten an, weil so viele amerikanische Medienunternehmen dort Repräsentanzen haben. Das ist überhaupt gar nicht der Fall. Eigentlich in der Zeit, wo wir da waren, vielleicht hat sich mittlerweile geändert, aber ich glaube es kaum, sind ProSieben, Sat.1, die gleichzeitig mit uns da waren und wir die einzigen Medienunternehmen da gewesen, die da überhaupt in Erscheinung getreten sind. Das wundert mich doch sehr angesichts der Tatsache, dass die Medien nun, da sie vollständig digitalisierbare Güter herstellen, eben auch am allerersten von der digitalen Disruption beeinflusst werden. Warum setzen sich nicht mehr Medienunternehmen diesem Erfahrungsgewinn, diesem Erkenntniszuwachs aus? Das hat mich doch ziemlich gewundert.
Ist das denn eher Ignoranz oder eher Unwissenheit auf Seiten der Medien?
Das kann ich nicht beurteilen. Was die antreibt, ist auf jeden Fall Fahrlässigkeit. Es ist fahrlässig, sich nicht mit den digitalen Bedingungen zu beschäftigen, weil wir hatten vorhin darüber gesprochen, das ist ja disruptiv. Und disruptiv nochmal bedeutet, dass neue Wertschöpfungsketten entstehen und niemand, der diese neuen Wertschöpfungsketten produziert oder herstellt, denkt darüber nach, den traditionellen Medienhäusern da irgendeine Rolle zuzuweisen. Ganz im Gegenteil, man möchte die traditionellen Medienhäuser dort nach Möglichkeit verdrängen und ersetzen. Man muss also schon mit einigem Ellenbogeneinsatz dafür kämpfen, dass man in der digitalen Zukunft überhaupt noch ein Plätzchen findet. Und das geht nur, wenn man sich drum kümmert.
Sie schreiben in Ihrem Buch, Scheitern sollte als Auszeichnung gelten.
Ja.
Und das ist ja auch wirklich was, wo muss ich sagen, okay, dieses Attribut oder so diese Einstellung, die gibt es in der deutschen Medienlandschaft noch nicht wirklich.
Nein, Scheitern, das klingt so ein bisschen wie so eine leichtfertig verwandte Metapher, aber die meinen es da drüben wirklich ernst. Also Leute, die noch nicht gescheitert sind, ja, haben wirklich Schwierigkeiten, beruflich weiterzukommen. Weil diejenigen, die ihnen jetzt Geld geben sollen und die sind noch nie gescheitert, die denken, ja gut, dann scheitern sie, irgendwann werden sie scheitern, dann scheitern sie halt mit meinem Geld. Mir ist es viel lieber als Investor, wenn sie vorher mal gescheitert sind, ganz wichtige Erfahrungen auf Kosten anderer Leute gemacht haben und jetzt hier als Gescheiterte versuchen, wieder auf die Beine zu kommen. Das sind unschätzbare Erfahrungen, die man beim Scheitern machen kann. Also es herrscht eine wirklich grandiose Kultur des Scheiterns. Niemand wird Scheitern vorgeworfen. Vorgeworfen wird man nur, wenn man nach dem Scheitern nicht wieder versucht, sich aufzurichten.
Christoph Käse, Manager bei Axel Springer, ist heute bei uns zu Gast. Wir sprechen nicht nur über das Silicon Valley, wir schalten auch gleich hin und zwar zur Handelsblatt-Korrespondentin Britta Wedeling. Hier ist die Radio Wissen. Was mit Medien? Das weltweite Medienmagazin.
Nachdem wir uns jetzt schon die ganze Sendung gedanklich im Silicon Valley befunden haben, ist es jetzt Zeit, auch tatsächlich an die US-Westküste zu schalten. Denn es ist Zeit für eine neue Ausgabe des akustischen Tagebuchs von Britta Wedeling. Sie ist ja die neue Handelsblatt-Korrespondentin in San Francisco und jede Woche lässt sie uns in ihr Tagebuch blicken. Hallo Britta.
Guten Tag, Grüße.
Schön, dass du da bist. Christoph Käse ist auch weiter bei uns noch mit
Hallo.
Zu Gast. Und wir Hallo. Haben schon sehr viel über Silicon Valley gesprochen, auch über sein Buch. Hat sein Buch denn auch schon das Silicon Valley erreicht?
Ich hatte noch keine Gelegenheit, in das Buch reinzuschauen, aber ich werde das sofort nachholen, natürlich.
Das ist sehr gut. Du warst wahrscheinlich beschäftigt in dieser Woche.
Es war ja sehr viel los. Gerade eben hat ja Apple seine neue Gerätegeneration der iPads vorgestellt. Das ist ja nach wie vor ein Markt, der für Apple ziemlich schwierig ist. Die Nachfrage der iPads schwächelt ein bisschen. Da versucht Apple gerade nachzulegen. Das war heute das große Thema. Ansonsten habe ich mich natürlich mit der Diskussion über Sexismus im Silicon Valley beschäftigt. Gestern gab es dazu ja die Ansage von Apple und Facebook, das Angebot, dass weibliche Mitarbeiterinnen ihre Eizellen einfrieren, das hat natürlich hier wieder für viel Aufregung gesorgt. Und ich hatte die Gelegenheit, mich mit einer ganz tollen Frau zu diesem Thema zu unterhalten, die schon seit mehreren Jahrzehnten hier im Silicon Valley lebt und die erste Frau ist, die eine Tech-Firma an die Börse gebracht hat in den 80er Jahren. Und die hat doch eine sehr viel andere Sicht auf diese Themen und auf die ganze Problematik. Sie kommt gebürtig aus Westfalen, also da, wo ich gebürtig auch herstamme, aus Bottrop, und sagt, Frauen müssen sich einfach durchsetzen.
Und Britta, das ist, glaube ich, auch ein interessantes Thema. Wir haben das auch schon einmal besprochen und das werden wir, glaube ich, nächste Woche noch vertiefen. Jetzt wegen der Zeit ist das, glaube ich, ein guter Punkt, noch Christoph Käse zu fragen, was ist denn Ihr Tipp, vielleicht auch für den einzelnen Journalisten, was haben Sie im Silicon Valley gelernt, irgendwie eine Einstellung, eine Haltung oder vielleicht auch eine konkrete Arbeitsweise, die auch sich vielleicht für den einen oder anderen Journalisten eignet, die er sich abgucken sollte?
Ja, eigentlich ist das gar keine große Zauberei. Seinen eigenen Leidenschaften folgen, viel lesen, sich mit vielen Leuten treffen, auch besondere Leute. Ich fand das Beispiel gerade auch ganz interessant. Das nach Möglichkeit authentisch rüberbringen. Das sind eigentlich die alten Tugenden des Journalismus, die in der digitalen Welt ganz genauso funktionieren. Es ändern sich ja die Verbreitungswege. Und wenn Formate sich ändern, dann ändern sie sich dahingehend, dass Leute ihre wahren Leidenschaften zeigen. Mich beeindruckt immer, dass Medien so erfolgreich sein können, wo Leute ihre Leidenschaften zeigen.
Die Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.